Vom 22. bis zum 24. Mai findet die Hirtenkonferenz für Gemeindemitarbeiter und Leiter statt. Von Donnerstag bis Samstag sprechen Carrie Hardy, Alexander Strauch, Tim Kelly und weitere in der Lutherstadt Wittenberg über das Thema Ältestenschaft. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter www.hirtenkonferenz.de.
Schön, euch alle hier zu sehen. Ich dachte vorher, dass wir einfach nur mit ein paar Leuten Eis und Kaffee genießen werden hier draußen. Jetzt sind es doch ein paar geworden, aber das freut mich. Weil es wirklich ein spannendes Thema ist und ein interessantes Thema. Und wahrscheinlich habt ihr euch gefragt, was hat denn der Garten Eden mit Musik zu tun? Was kann man denn im Garten Eden an Musik finden? Und ich hoffe, dass wir diese Frage jetzt gerade beantworten können. Das ist für uns auch ein bisschen eine neue Herangehensweise. Gesagt wurde das schon immer und ist auch nichts Neues, was ihr sehen. Ihr werdet es gleich sehen, es ist nichts Neues, was ich euch erzählen werde. Aber einfach aus der richtigen Quelle heraus gedacht, endet man wirklich in 1. Mose. Und das möchte ich euch zeigen heute, was 1. Mose 1 und 2, also der Garten Eden und die Schöpfung mit Musik zu tun hat und wieso das wichtig ist, dass wir das verstehen. Also das ist das Thema. Lass uns noch mit Gebet beginnen und dann fangen wir gleich mal an. Treuer Vater im Himmel, wir wollen dir danken für diese Zeit, die wir zusammen haben. Wir wollen dir danken, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir nicht im Dunkeln gelassen werden. Was dir gefällt, schenkt uns offene Herzen und einen offenen Verstand, Herr, um mit deinem Wort auch richtig umzugehen, dass egal was wir tun, Herr, dass wir es wirklich aus biblisch fundierten Prinzipien herausarbeiten und am Ende dir dadurch Ehre geben, Herr, dass es nicht eine menschgemachte Religion ist, die wir vertreten, sondern dass es wirklich das ist, was du von uns möchtest, dass du uns schenkst, Freiheit zu haben, wo du uns Freiheit gibst und sie trotzdem richtig einzuordnen. In deinem Namen wollen wir dich das alles bitten. Amen. Okay, wir haben bis, weiß ich gar nicht genau, 15:30, kann das sein? 16 Uhr geht es drüben weiter, ne? Ja. Also schauen wir, Viertel nach. Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Thomas Hochstetter, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Ich arbeite beim EBTC in der Zwischenzeit gerade Vollzeit. Ich bin Ältester in der Gemeindegründung in Berlin auch noch dazu. Weshalb ich überhaupt mit dem Thema Musik angefangen habe oder was zu tun habe, ist, mein Vater ist ein, ja nicht Profimusiker, aber ein Vollzeitmusiker gewesen für ganz Großteil von seines Lebens, nicht gläubig, immer noch nicht gläubig. Also ich bin so ein bisschen mit Musik im Blut aufgewachsen. Bevor ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich in allen möglichen Bands auch mal gespielt, so Hardcore, Punk und alles, was es da halt irgendwie gibt. Spielen ist vielleicht übertrieben, aber es war ein Event. Zur Schule gegangen bin ich auf einem Musikgymnasium und es hatte eine choristische Ausbildung. Es gab ein Chorzentrum, das sehr viele unterschiedliche Level an chorischer Ausbildung hatten. Bis zur 7. Klasse musste jeder auf dem Gymnasium Stimmbildung nehmen. Das war Teil von deinem Curriculum. Eine sehr interessante Schule. Es gab auch übrigens ein Schachzentrum. Ja, wir hatten Unterricht in Schach. Schachunterricht musste es und alles Mögliche. Also es war eine sehr, sehr spannende Schule. Ja, und derzeit habe ich Liebe zu Chormusik entdeckt, obwohl ich so eher hier in Punkrichtung unterwegs war. Hatte dann auch Musik als Hauptfach im Leistungskurs und habe da dann wirklich die Klassik kennengelernt und lieben gelernt. Und in der ganzen Chormusik ist man dann auch so weitergekommen mit der Zeit, sodass man mal im Konzertchor, im Tourneechor auch war und Kammerchor und so mit den ganzen choristischen Sachen war man so gegen Ende der Schulzeit 36 Wochenenden im Jahr unterwegs und hat getourt und war auf Wettbewerben und allen möglichen. So, das ist so prä meiner Errettungszeit gewesen. Als ich dann zum Glauben gekommen bin, Gott hat eine charismatische Gemeinde verwendet, um mich zu ziehen erstmal. Ratet mal, was gezogen hat. Musik, richtig. Das war so eins der größten Sachen, weshalb ich da sonntags immer gern hingegangen bin, weil das halt so ein Emotionsfüller war und das ist dann, kommt Dienstag wieder alles wieder weg gewesen und du hast dann auf Sonntag geschielt und so ging so das Leben für ein Jahr weiter, bis dann Gott wirklich eingegriffen hat und mir gezeigt hat, dass ich ihn brauche und dass sein Wort der Weg ist, um zu finden. Und das ist natürlich eine lange Geschichte, die nicht hierher gehört. Der ganze Punkt dann aber ist der, dass weshalb überhaupt alles das angefangen hat, was wir hier im Rahmen vom EBTC machen, hängt mit einer Beziehung zusammen, mit einem Mann aus der Gemeinde, zu der ich dann gekommen bin, nach der charismatischen Gemeinde und zum Glauben gefunden habe. Und der kam aus einer vollkommen anderen Richtung. Ja, so eine King James only, Klavier ist vom Teufel, also nur A cappella, nur Psalmen singen. Und wir sind beste Freunde gewesen, haben uns super verstanden, nur beim Thema Musik natürlich nicht. Und wir hatten uns wirklich lange, also gefühlte 2 Jahre über dieses Thema immer wieder gezofft und gehandelt, bis uns dann irgendwann mal aufgefallen ist, oder Gott hat es mir einfach aufs Herz mal gelegt und gesagt, ihr streitet euch als Brüder, wie man sich als Brüder streitet, ohne Feinde zu werden. Ihr streitet euch schon seit 1,5 Jahren über dieses Thema, aber ich habe nicht ein einziges Mal die Bibel aufgeschlagen. Und das war wirklich so ein Aha-Moment, weil das ist auch meine Erfahrung gewesen. Ich war dann damals in der Gemeinde, auch einer der Musikleiter und so. Und du hast dann immer mit Leuten zu tun, mit unterschiedlichen Meinungen. In der Gemeinde von 50 gibt es 52 Meinungen zum Thema Musik. Und jeder ist ein Experte dabei und hat dir was zu erzählen, wie es laufen soll. So ungefähr war die Erfahrung. Aber die Erfahrung war eben auch konsistent mit dem, was wir in dieser Beziehung hatten. Man ist eigentlich fast nie auf biblische Argumente zurückgegangen. Man hat nie wirklich die Bibel offen gehabt und hat gesagt, was hat denn Gott wirklich zu dem Thema Musik gesagt? Und das hat mich dazu gebracht, mal diese Frage einfach zu stellen und zu schauen, wie kann ich objektiv wie möglich einfach nur diese Frage beantworten. Was hat Gott über das Thema Musik überhaupt offenbart? Völlig ohne Erwartungen rangegangen erstmal. Und das Überraschende war dann aber das, was dabei herauskam am Ende, war nicht das, über was man sich unterhalten hat. Ja, wenn wir uns über das Thema Musik unterhalten, über was unterhalten wir uns meistens?
Stil.
Instrumente. Ja, das sind so die 2 Sachen, die großen Hauptthemen. Das ist aber nicht über das, was Gott schreibt. Wir finden dort auch Stil und Instrumente, aber das ist mehr eine Beschreibung, wie Sachen waren, nicht wie es sein sollte. Die Dinge, über die Gott redet, sind andere Dinge, über die Gott es deutlich macht, was gottgefällige Musik sei. Und das ist Kolosser 3 hauptsächlich und Epheser 5. Und da geht es mehr um Leute und den Inhalt. Also wer macht das und wer wird da angebetet? Das ist eine Zusammenfassung für ein anderes Thema. Heute wollen wir aber eben diese Frage stellen, wo kommt denn das alles irgendwo denn her? Und vielleicht kennt ihr diese Situation, dass in euren Gemeinden, ja wahrscheinlich nicht in allen, weil es gibt auch russlanddeutsche Gemeinden. Wer kommt aus einer russlanddeutschen Gemeinde? Okay, gut. Das sind meine Illustrationen, dann passen hier. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich viel Chor und Orchester und musikalisches Leben. Ja, das ist ja Teil von der Tradition auch geworden. Das ist eine sehr gute Tradition übrigens. Ja. Wir haben hier keinen Chor und kein Orchester, weil wir in unseren Gemeinden keinen Chor und Orchester haben. Aber wenn wir sowas hätten, wir würden es lieben, ja? Nicht wahr, Ralf? Orchester, bring it on. Genau. Aber in vielen Gemeinden, vielleicht nicht in allen, ist das Thema Musik doch eher ein Nebenprodukt. Und selbst in den russlanddeutschen Gemeinden, würde ich sagen, ist es auch oft ein Nebenprodukt. Und zwar, weil das Thema Heiligkeit, wenn es um das Thema Musik kommt, oder das Thema Schönheit und Exzellenz und Freude nicht immer im Zentrum steht. Beziehungsweise von der falschen Quelle manchmal herangegangen wird. Ja, in den normalen, kleineren Gemeinden in Deutschland hat man oft so dieses Gefühl, schöne Musik, das machen halt die auf YouTube. Ja, das machen die anderen. Wir machen Musik, wir sind froh, dass wir überhaupt irgendwelche Musiker haben, aber schöne Musik, die sich wirklich anzuhören lohnt, dafür gehe ich dann nicht in die Gemeinde, sondern gehe woanders hin. Und die Frage ist, wieso ist das so? Sollte in der Theorie eigentlich nicht der Christ die beste Musik machen? Und die Frage werden wir gleich mit Ja beantworten und ich möchte euch zeigen, wieso das so ist. Das Problem, nämlich, das wir haben, um diese Situation zu beschreiben, ist, dass wir schon Muster haben, die wir folgen, aber die sind nicht immer biblische Muster. Das sind nicht die Muster, die uns Gott zeigt, was Musik sein sollte. Die Musik, die Gott möchte, ist eine Musik, die sein Wesen widerspiegelt. Und da werden wir gleich drüber sprechen. Und unser Umgang mit Musik spiegelt oft nicht sein Wesen wider, sondern unsere Vorlieben und unsere Ideen darüber, wie das sein sollte, aber nicht notwendigerweise sein Wesen. Also die Frage an dich und an mich bleibt dann, ob es uns wichtig ist oder ob wir wirklich daran interessiert sind, Gottes Wesen in unserer Musik wiederzuspiegeln. Das ist eine Frage, die wir uns alle beantworten müssen. Was wir heute lernen werden, ist Folgendes. Wir werden lernen, dass Vielfalt, Schönheit, Kreativität und Exzellenz in der Musik von Gott beabsichtigt sind, weil sie ihn ehren. Vielfalt, Schönheit, Kreativität und Exzellenz in der Musik ist etwas, was Gott beabsichtigt hat, weil es sein Wesen widerspiegelt. Und ich möchte euch dazu aufrufen oder dich dazu aufrufen, das heute mal zu überdenken. Überdenk mal deine Sicht von, wie Gott Musik sieht und wie hoch er sie hängt und wo er sie hinhängt. Vergleich sie mal mit dem, wo wir sie hinhängen. Und vielleicht erkennst du dann hoffentlich dabei, wie wichtig eben Vielfalt, Schönheit, Kreativität, wie wichtig es für Gott ist, weil es sein Wesen widerspiegelt. Und meine Hoffnung ist, dass ihr dadurch Freude gewinnt, neue Freude an eben diesem Wesen Gottes wiederzuspiegeln in der Musik. Und wenn wir dann, wenn wir so denken könnten und unseren Dienst danach ausrichten, wird unser Dienst lebendiger, der Musikdienst. Er wird Gott gefälliger, da kommt neue Freude rein und es ist eine holistischere Anbetung. Dazu muss ich kurz etwas sagen. Holistischere Anbetung. Wenn wir an Anbetung denken, an was denken wir denn meistens? Gebet. Ja, sehr gut. Ist Gebet Teil der Anbetung? Absolut. Und was noch?
Gehorsam.
Gehorsam, ja. Die drei hier. Ja, der bestimmt, oder? Was noch?
In der Regel nicht an Lobpreis. Die denken in der Regel nicht an Lobpreis.
An Musik meinst du?
Ja.
Viele denken, also aus dem Metier, aus dem ich gekommen bin, war Anbetung und Musik das Gleiche. Das ist ein dasselbe. Ja, das gibt's auch. Ist Musik Teil von Anbetung? Ja, absolut. Ja. Was denken wir noch, wenn wir an Anbetung denken? Lebenswandel, ja. Das ist, wenn wir Anbetung wirklich, das ist jetzt nicht das Seminar, aber wenn wir Anbetung wirklich aufschlüsseln würden, das ist wirklich, was Anbetung bedeutet. Ja, es ist 24/7, jede Sekunde in deinem Leben ist Anbetung. Egal, ob du in der Gemeinde bist oder in der Arbeit oder alleine vor dem Computer, egal. Das ist immer, wie Gott dich sieht, ist die Frage, ja, wo dein Herz ist. Aber das ist auch Teil der Anbetung, ja. Was noch?
Unterwerfen. Gott gegenüber unterwerfen.
Ja, sich unterwerfen, Gott gegenüber ist Anbetung. Und das wäre ein Teil der Definition von Anbetung, ja. Ich beuge mich vor dem, der höher ist als ich.
Das allgemeine Staunen über Gottes Wesen und Werk.
Richtig, also du kommst jetzt eigentlich schon dahin, wo wir hingehen wollen, weil wenn wir jetzt fragen nach Anbetung, es ist meistens Dinge, die mit unserem, sagen wir mal, Religion zu tun haben, ja, mit Gottesdienst oder mit unserem Leben als Christen. Was dabei aber ganz oft ausgeklammert wird, ist all die anderen Sachen in unserem Leben. Was ist denn mit denen? Was ist denn mit den Zeiten außerhalb der Gemeinde? Was ist denn mit Kunst zum Beispiel? Ja, die nichts mit der Gemeinde zu tun hat, mit meinem gläubigen Leben. In unserem Denken sind solche Dinge dann oft separiert in die böse Welt. Es hat mit uns nichts zu tun. Aber vielleicht haben diese Dinge tatsächlich doch auch was mit unserer Anbetung zu tun und können uns helfen, Gott zu ehren. Darüber werden wir gleich reden. Das ist, was ich mit holistischer Anbetung meine. Es sind Dinge, die nicht nur unsere Religion betreffen und nicht nur funktional sind. Kunst ist nicht böse und Musik ist nicht nur funktional. Und bei uns wird Musik aber öfters oder Dienst in der Gemeinde als funktional verwendet. Sie haben eine Funktion und sie müssen diese Funktion erfüllen. Und wenn sie die erfüllt haben, sind wir glücklich. Ja, wir haben Leute, die singen. Wir haben drei Lieder vor der Predigt. Wie das passiert und was damit passiert und wer das macht, ist nicht so wichtig, solange es passiert. Und das ist, was funktional bedeutet. Ob das nun schön ist oder halt so, es geht, ist auch nicht so wichtig, weil es halt die Funktion erfüllt hat. Da werden wir nicht so viel Zeit mit verbringen, weil es wäre ein eigenes Seminar. Aber das ist ein Problem unserer heutigen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so ein bisschen mal beobachtet habt. Unsere heutige Gesellschaft ist sehr sehr stark reduziert auf Funktionalität. Du musst eine Rolle erfüllen. Wie du dich dabei fühlst, ob das schön ist oder nicht schön ist, ist vollkommen egal, solange du deine Rolle erfüllt hast. Da werden wir sicherlich auch mal ein Seminar drüber machen. Das ist noch am Entstehen. Aber das ist wirklich so eine Art Glocke, die uns mehr und mehr übergestülpt wird. Und am besten können wir diese Diskrepanz sehen, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Wir beschweren uns ganz oft darüber und schauen in die Vergangenheit und schauen uns Leute an, die sind Physiker, Chemiker, Musiker, Mathematiker par excellence gewesen. Die waren wirklich viele Felder interessiert und waren in denen ganz gut. Und haben noch Bilder gemalt nebenher. Auch auf eine wunderbare Art und Weise. Und das, wer von euch hat Stafetten zu Hause und malt ab und zu mal einfach nur, weil es schön ist? Niemand. Okay, einer, der outet sich. Ja, aber das war für viele, also das war eigentlich für den Großteil der Menschheit bis vor kurzem eigentlich normal, sich an schönen Sachen auch zu erfreuen, die keine Funktion haben, außer dass sie schön sind. Ja, solche Beispiele finden wir übrigens auch im Alten Testament, in der Art, wie Gott zum Beispiel den Tempel gegeben hat. Dass da auch Dinge in dem Tempel zu finden sind, die keine Funktion haben, außer dass sie schön sind. Aber unser Denken geht fast immer nur noch, ich muss meine Zeit, die wenige, die ich habe, in Dinge investieren, die meine Funktion irgendwie erfüllen. Und das machen wir eben auch beim Thema Anbetung und beim Thema Musik. Solange die Funktion erfüllt ist, ist das Wie zweitrangig geworden. Wir werden sehen, dass sowohl Exzellenz als auch Vielfalt und andere zu dienen, das ist ein großer Fokus. Also ich bin davon überzeugt, dass Gott uns durch seine Schöpfungsordnung, das ist das Thema heute, ein Muster für die Musik gegeben hat, um ihn dort wiederzuspiegeln. Gott hat uns durch seine Schöpfungsordnung, also wenn wir in seine Schöpfung schauen, wie er Dinge erschaffen hat, hat er uns dadurch ein Muster gegeben, auch für die Musik, wie wir ihn widerspiegeln sollen. Und ein Beispiel davon könnte man jetzt, da werden wir auch nicht die Zeit dafür haben, aber wenn ihr euch in 1. Chronik 15, 16 und 2. Chronik 5 und 6 und 7 mal anschaut, das ist die ganze Tempelmusik, wie David die aufgebaut hat, da sehen wir eine heilige, hochstrukturierte, getrimmten Dienst, der Lehrer und Schüler hatte, mit einem hohen Motivation von Einsatzbereitschaft. Es ist oft anders, oder es ist anders als in vielen von unseren Gemeinden, was wir dort finden. Und wieso ist das so? Weil die Juden damals, sie hatten noch die richtige Sicht darauf, dass die Art und Weise, wie wir Musik machen, spiegelt auch Gott wider. Gut, wir werden uns drei Erkenntnisse anschauen, über die wir sprechen müssen. Und die erste ist nämlich, dass, ich muss diesen Punkt machen, dass die ganze Schöpfung, also alles, was Gott erschaffen hat, von seinem Wesen erzählt. Das muss ich euch eigentlich fast nicht mehr erklären, aber ich muss es trotzdem machen, weil wir dieses Argument brauchen, um zu verstehen, dass das bei Musik ebenso ist. Der zweite Punkt oder die zweite Erkenntnis, die wir uns anschauen werden, ist, dass der Garten Eden ein Muster ist, um zu zeigen, wie Gottes Wesen in der Schöpfung verherrlicht wird. Der Garten Eden ist ein Muster und eben auch ein Muster für die Musik. Und dann werden wir kurz darüber sprechen, dass das, was wir da gesehen haben, in den beiden Punkten im Alten Testament und im Neuen Testament auch wiederzufinden ist. Das ist nicht nur meine Sondererkenntnis, sondern das ist etwas, was wir wirklich in beiden Testamenten wiederfinden. Also lass uns mal zum ersten Punkt kommen. Die Schöpfung erzählt das Wesen Gottes. Ratet mal, wo wir jetzt hingehen. Psalm, ja, richtig. 1. Mose 1 kommen wir auch gleich hin. Psalm 19, richtig, genau. Willst du hier hochkommen und warte mal? Kannst gerne singen, gell? Wir sind ja beim Musikseminar hier. Genau, Psalm 19, Vers 2 bis 5. Fangen wir bei Vers 1 an. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis an das Ende des Erdkreises. Er hat die Sonne am Himmel, ein Zelt gemacht und so weiter. Also wie weit geht hier diese Schöpfung, die ihn widerspiegelt? Über die ganze Erde, ja? Das ist ja die Worte, die hier verwendet wurden. Dieser Psalm macht unmissverständlich deutlich, dass alles das, was Gott gemacht hat, beziehungsweise hier ist natürlich nur ein Aspekt jetzt angesprochen, hier sind die Himmel angesprochen, das ist der Makrokosmos, die Makroschöpfung, das, was über uns ist, das ist hier gemeint. Und er sagt, dass diese Dinge, die sind dazu da, um auf Gott zu verweisen, um seine Herrlichkeit klar und deutlich zu machen. Und wie passiert das? Wie erkennen wir denn Gottes Herrlichkeit im Himmel? Also der Psalmist hat uns jetzt hier ein Beispiel genannt. Vers 5. Ja, man schaut sich die Sonne zum Beispiel an. Ja? Also du siehst dir an, dass was gemacht wurde und du sinnierst drüber nach und denkst, was ist denn das? Ja, wie kommt denn das her? Und dann viele Menschen haben sich darüber ja Gedanken gemacht und haben dadurch Schlüsse gezogen. Also wir sehen, dass dass Gottes Fingerabdruck in eigentlich all den Dingen, die er geschaffen hat, ist überall inkludiert. Und wir werden gleich nochmal außerhalb vom Psalm 19 zu einem anderen Punkt im Neuen Testament kommen, der genau diesen Punkt nochmal macht. Also Gottes Fingerabdruck ist auf allen Dingen. Nun gehen wir mal zu 1. Mose 1, 31. Alle Dinge, die Gott geschaffen hat, spiegeln ihn wider. Wie ist denn Gott in seinem Wesen? Was von euch mal ein bisschen, was ist denn, wie ist denn Gott? Jetzt dürft ihr. Wenn ihr am Einschlafen seid, dann antwortet einfach mal, wenn dann bleibt man wach dabei. Herrlich, genau, richtig. Gott ist herrlich. Ja. Er ist vollkommen. Er ist gerecht. Gnädig, ja. Er ist heilig, treu, barmherzig, auch zornig, eifersüchtig. Er ist kreativ. Er ist Liebe, also wir könnten ja hier weitergehen ohne Ende. Ja? Er ist groß und gewaltig, er ist allmächtig, er ist allwissend. Also Gott ist ja unendlich viele Dinge. Und die These nun, die wir nun zeigen werden, dass das wahr ist, ist, dass die Schöpfung auf eine Art diese Dinge widerspiegelt. Schaut euch mal 1. Mose 1, 31 an, ein Vers, den ihr gut kennt. Nachdem Gott alles geschaffen hat, und was heißt hier alles? Okay, aber... Ich weiß, das ist immer so eine einfache Antwort, aber was heißt denn alles? Ja, das, was wir sehen können. Also wir könnten es in zwei Teile erstmal teilen, zwei Kategorien, die können wir weiter aufteilen, das Sichtbare und Unsichtbare. Also es sind die Sachen, die wir sehen und die Sachen, die wir nicht sehen. Es gibt auch ganz viele Sachen, die wir nicht sehen. Welche Sachen sehen wir nicht? Engel zum Beispiel, ja, die ganze Engelswelt. Ja, das ist etwas, worüber wir nur lesen. Da haben wir keine Erfahrung mit. Es gibt aber auch Dinge, die wir nicht sehen, wo wir auch doch Erfahrung mit haben. Physikalische Gesetze, genau. Die Erdanziehung zum Beispiel. Ja. Das sind alles Sachen, die Gott geschaffen hat. Diese ganze physikalischen Gesetzmäßigkeiten, das hat auch alles Gott erschaffen. Ja, wie die Dinge funktionieren. Wenn man sich ein bisschen mit der ganzen Universumskunde in dem heutigen Stand, wo man da steht und den ganzen Teilchenkunde und so beschäftigt. Ich weiß nicht, wer hat Spaß an solchen Dingen? Das sieht man ja. Ja, okay, gut, du musst das wahrscheinlich für deine Arbeit auch ein bisschen machen. Da findet man ja immer mehr gewaltige Sachen heraus. Ja, man findet ja immer noch weiter heraus, dass man noch weiter schauen muss. Ja, im letzten Stand, den ich hatte, das ist schon lange her, in der ganzen Quantenphysik, da hat man gedacht, man ist irgendwo schon am Punkt angekommen, wo es kleiner nicht mehr geht. Und dann findet man heraus, nee, da geht es noch kleiner. Und dann geht es noch kleiner. Und das ist irgendwie so, man kann gar nicht mehr aufhören. Ja? Und dann stellt man sich immer noch die Frage, okay, war es das schon oder ist dann noch was da? Also du schaust dir diese Schöpfung und diese Gesetzmäßigkeiten an und die sind einfach unglaublich, ja, was da zu finden ist. Und doch funktionieren sie wie ein Uhrwerk. Würde da nur eine einzige Variable von diesen Dingen weggehen, würde alles kollabieren. Aber es tut es nicht. Und selbst ungläubige Wissenschaftler reden ja von der Maschinerie, die dieses Universum zusammenhält. Wieso reden sie von einer Maschine? Weil diese Gesetzmäßigkeiten immer funktionieren. Überall gleich. zumindest aus unserer Erfahrung heraus. Beziehungsweise unsere Erfahrung heraus nicht überall gleich. Wenn man ins Weltall hineinschaut, dann scheinen Dinge anders zu sein. Aber trotzdem finden wir selbst in diesem Chaos Regeln. Also das hat Gott auch alles erschaffen. Das ist die unsichtbare Welt. Man kann es aber noch weiter aufteilen. Makrokosmos, ja, Universum, Himmel. Mikrokosmos, das sind Sachen, für die ich mich früher auch interessiert habe. Biochemie, die ganze Art und Weise, wie der Mensch funktioniert, wie die Immunzellen funktionieren. Was man heute über die Zellen weiß, ist ja auch Wahnsinn. Ja, wenn man sich die mal anschaut, wie so eine kleine Fabrik. Da gibt es Straßen und da gibt es Dinge, die hin und her transportiert werden. Und es ist ja echt, wer hat sich das alles ausgedacht? Wer bleibt da ungläubig? Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Und dann schaut man sich die Flora und die Fauna an und die ganzen Dinge um uns herum. Und alles von diesen Dingen hat dieses Prädikat, was wir in 1. Mose 1, 31 gelesen haben oder lesen. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das heißt, das, was Gott macht, endet immer in sehr gut. Das, was Gott macht, spiegelt immer das Beste wider, weil er das Beste ist. Gott kann nicht Dinge machen, die halbherzig sind oder die irgendwie nur so, wir müssen das jetzt als Mensch verbessern, sondern das geht nicht perfekter. Gott hat alles perfekt gemacht. Und das ist die Konsequenz aus 1. Mose 1, Vers 31. Wenn wir uns dann den Menschen anschauen, sehen wir noch einen weiteren Indikator dafür, dass die Schöpfung ihn widerspiegeln soll. Schaut euch mal Vers 26 an, 1. Mose 1. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und so weiter. Und Gott schuf den Menschen in Vers 27 nach seinem Bild. In Gottes Bild schuf er sie. Und hier reden wir über die Ebenbildlichkeit. Der Mensch spiegelt auf eine Art und Weise Gott wider. Es steht ja hier, ja? Es ist ein Ebenbild, es ist ein Bild Gottes gemacht. Er repräsentiert ihn auf irgendeine Art und Weise. Da ist eine Ebenbildlichkeit mit dabei. Und auch eine gewisse Abhängigkeit, das ist, was wir hier auch sehen. Ja, weil Gott schuf den Menschen. Er wurde nicht zufällig erschaffen, er hat sich nicht selber erschaffen, sondern Gott hat ihn gemacht. Und damit ist er abhängig. Wir sehen dann in Kapitel 2 auch, wie das passiert ist. Ja, Gott schuf Adam wie? Wie hat er ihn denn erschaffen? Aus der Erde, ja. Er hat ihn gebaut. Und war das dann schon fertig? Nein, das war nicht fertig. Das war ja nur die Hülle, ne? Du hast es gerade gesagt, da hat noch was gefehlt. Das ist der immaterielle Teil, den wir nicht sehen. Das ist das, was die Seele ausmacht, also dieser innere Mensch. Das, was den Menschen zur Krönung der Schöpfung macht. Gott hat speziell in ihn hineingehaucht, aber zeigt eben auch die Abhängigkeit des Menschen für alles, ja? Für Rat, für Leben und für die Ewigkeit. So, wenn wir uns all diese Dinge anschauen, was sehen wir denn in der Flora? Wenn wir in die ganze Pflanzenwelt schauen, was sehen wir denn dort für Eigenschaften, für Prädikate? Wie können wir das denn beschreiben? Schön. Vielfalt. Bitte?
Leben und Sterben.
Ja, das ist aber ein Prinzip, das eher aus dem Sündenfall herauskommt. Das ist nicht, was Gott erschaffen hat.
Komplexität,
genau. Wir sehen Komplexität. Aber nicht nur, sondern auch
Einfachheit,
das Gegenteil auch. Ja, wir sehen beides. Was noch?
Wachstum,
ja.
Abhängigkeit oder ein
Zusammenspiel. Ja, die Beziehungen, die miteinander zusammenhängen, die auf wieder einen Plan hinausgehen, weil jemand muss das ja ausgedacht haben. Also wir sehen so viele Dinge. Wir sehen Schönheit, wir sehen die Kreativität auch. Wenn wir in die Natur schauen, ja, das ist ja kreativ ohne Ende. Ist die Natur nur funktional? Nein, woher wissen wir das? Ja, genau, der Mensch ist übrigens, das ist noch ein weiterer Punkt, der Mensch ist dafür auch erschaffen worden, um das wahrzunehmen, nicht wahr? Wir gehen raus und schauen uns Blumen an oder einen Sonnenuntergang und finden das einfach toll. Und jeder findet das irgendwie toll. Also unabhängig von Kultur und Prägung, gläubig oder nicht gläubig, wir alle haben diese, ich nenne sie mal gerne auch Rezeptoren für Schönheit. Das heißt, Gott hat das auch gemacht. Also wir sind eigentlich dafür erschaffen, um auch Schönheit wahrzunehmen. Und die Frage ist am Ende, zu der wir natürlich gleich kommen, ist, wieso denn das da ist? Wieso hat denn Gott das so gemacht? Schau dich mal kurz Kapitel 2 an, 1. Mose Kapitel 2, von Vers 5. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen und auf der Erde noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte noch nichts regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Und da geht es weiter, bildete Gott den... Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen. Und jetzt schaut mal an, wie Mose das hier zuerst beschreibt. Ist es funktional? Nein. Lieblich anzusehen und dann funktional gut zum Essen. Also selbst die Bäume, die die Früchte tragen, sind nicht nur funktional, sondern sie sind auch schön. Ja, sie sind von Gott gemacht, um auf ihn wiederzuspiegeln. Weil die Dinge, nochmal, das ist die These von heute, die Dinge, die Gott erschaffen hat, spiegeln immer sein Wesen wider. Und Schönheit ist eine Sache, die Gott in die Schöpfung hinein kalkuliert hat, um sich zu verherrlichen, um seinen Namen groß zu machen, weil es immer wieder auf ihn zurückgeht. Das ist genau das Gleiche mit Exzellenz. Wir haben gerade in 1. Mose 1, Vers 31 gelesen. Die Dinge, die Gott gemacht hat, sind exzellent. Sie sind nicht halbherzig, sie sind nicht so nebendran geschmiert, sondern sie sind zum Allerbesten gemacht, wie es geht. Und für ihn ist natürlich das Allerallerbeste. Und sie widerspiegeln auch Kreativität und Vielfalt. Wir könnten jetzt von der Flora zur Fauna gehen. Und was ratet mal, was wir in der Fauna finden, welche Fingerabdrücke? Also die Tierwelt. Für diejenigen, die es jetzt noch nicht... Genau die gleiche, ne? Das ist Exzellenz, Schönheit, Komplexität, Einfachheit. All diese Dinge finden wir da auch wieder. Das Gleiche gilt für den Makro- und Mikrokosmos. Schaut euch die Planeten an. Das übersteigt unseren Verstand. Das übersteigt meinen Verstand. Wenn man heute davon ausgeht, dass es dieses Universum, das können wir gar nicht, wir können ja schon nicht mal begreifen, wie groß die Milchstraße ist um uns herum. Das kann man vielleicht mit Wörtern irgendwie betiteln, aber wir können es trotzdem nicht begreifen. Und diese Milchstraße ist nur ein kleines Spektrum in dem Universum, in dem wir sind, oder in dem Cluster, in dem wir sind. Und dann geht man heute davon aus, dass es von diesen Universen, die für uns unvorstellbar groß ist, wie viele von diesen Universen gibt es? Es soll nicht nur ein Universum geben, sondern also ins Millionen- und Milliardenfache. Und Gott hat nur den Menschen auf dieser Erde geschaffen. Dann fragt man sich, wieso hat denn Gott das so gewaltig gemacht? Was wäre denn die Antwort? Bitte?
Die zeigen, dass er auch gewaltig ist.
Psalm 19. Erkannt. Das wäre die funktionale Antwort. Psalm 19, Vers 2 sagt, damit wir seine Herrlichkeit darin erkennen. Gott macht Dinge nicht nur klein. Wenn Gott ein Maler wäre, malt er nicht nur monochrom, sondern er verwendet die ganze Palette, die es halt gibt. Das Problem ist nur, dass wir oft monochrom anfangen zu malen, weil es für uns einfacher ist. Aber das ist nicht, was Gott widerspiegelt. Ein monochromes Bild drückt was aus, eine gewisse Funktionalität, aber es drückt nicht unbedingt Schönheit aus. Es kann Schönheit ausdrücken, wenn ich als Künstler es wirklich möchte, aber das ist nicht, wie Gott die Welt gemacht hat. Dann gehen wir noch kurz zu Römer 1, Vers 20 und 21, um nochmal den Punkt zu massieren, dass die Schöpfung ihn widerspiegelt und wir ihn dort drin erkennen sollen. Da werden wir nicht lange verbringen, weil die Zeit auch langsam flöten geht. Aber der Punkt ist letztlich der gleiche. Wenn jemand mal da ist, mag er gerne vorlesen. Römer 1, 20 bis 21. Danke, ja. So viel hier drin, ja. Gott hat sich für alle Menschen so offenbar gemacht, dass Paulus hier schreiben kann, niemand, ob er nun die Bibel jemals gehört hat oder vollkommen irgendwo im Dschungel ist, niemand hat eine Entschuldigung. Was heißt das im Kehrschluss über die, über was man in der Schöpfung über Gott erkennen kann? Was sagt denn Paulus hier? Es ist offenbar gemacht, es ist ersichtlich. Ja? Es ist für jeden Menschen so ersichtlich, jedes nachdenkende Wesen, ja, sagt er hier, es wird durch Nachdenken wahrgenommen. Wenn wir uns die Schöpfung anschauen, um uns herumschauen oder den Menschen anschauen, müssen wir zu dem Schluss kommen, es gibt ein höheres Wesen. Das ist, was Paulus hier sagt. Ist das in der Realität auch so? Ja, absolut. Es gibt nämlich faktisch keine Gesellschaft unter den Menschen, die nicht eine Idee hat von einem höheren Wesen über sich. Und das ist, was Paulus hier sagt. Und das ist, was Gott gemacht hat. Gott hat die Schöpfung so gemacht, dass sein Fingerabdruck ganz groß überall drauf ist. Damit wir ihn erkennen und ihn auch suchen. Das ist die allgemeine Offenbarung, von der wir hier reden. Und eben das ist auch mit dem Menschen. Ja, Gott hat den Menschen gemacht in seinem Ebenbild. Und diese Ebenbildlichkeit soll auch wieder auf ihn zeigen. Dinge, die in dem Menschen zu finden sind. Und das ist, wie der Mensch gemacht ist. Ja, er ist mit diesen Rezeptoren, mit diesem Navi vielleicht ausgestattet worden. Paulus schreibt in Apostelgeschichte 17, also zu den Philosophen in Athen, spricht auch darüber, dass Gott die Menschen gemacht hat zu diesem Zweck, dass sie ihn wohl umhertastend finden. Ja, sie sind nun in Sünde, deswegen ist es umhertasten. Sie werden ihn nie finden, es sei Gott, dann findet sie. Aber das ist, wie Gott die Menschen gemacht hat. Und das ist eben per Schöpfung. Nun kommen wir zum zweiten Punkt. Und der zeigt es auch nochmal deutlich, nämlich die zweite Erkenntnis, dass der Garten Eden, den Gott gemacht hat, das Muster ist, für wie Gott sich das vorgestellt hat und deswegen eben auch das Muster für Musik. Und dann kommen wir eben zu dem Thema heute, um diese Frage aufzulösen. Weil im Garten von Eden regelt Gott grundsätzlich alles, wie er sich die Welt vorgestellt hat. Er regelt zuerst dort Beziehungen. Wenn ihr 1. Mose 2 nochmal aufschlagt, das ist der Garten Eden, wie er gebaut wurde. Ja, dort findet man auch übrigens diese ganzen Beschreibungen, die ich auch gerade gesagt hatte, über die Schöpfung. Dort lesen wir, dass Gott einen Garten anlegt. Er hat nicht nur einfach so hier Garten, fertig, sondern dort steht, Gott legte einen Garten an. Und wer von euch hat einen Garten bei sich zu Hause? Wer hat schon mal einen angelegt? Was ist das? Das ist doch ein kreativer Prozess, oder? Es ist nicht einfach nur hier Samen durch die Gegend schmeißen und dann schauen, was dabei rauskommt, sondern da ist ja ein kreativer Prozess dahinter. Also wenn ihr euch mal 1. Mose 2 anschaut und die Art und Weise, wie Gott den Garten Eden beschreibt, seht ihr all diese Dinge, die ich gerade genannt hatte, von Gott selber gemacht. Es ist schön, es ist exzellent, es ist kreativ, es ist in Vielfalt geschaffen und er hat das selber gemacht. Ja, das ist der Garten Eden. Und der Garten Eden regelt eben auch viele Beziehungen. Der Garten Eden regelt die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, in Abhängigkeit. Und er ist der Herr, ja, und sie sind die Ratsuchenden. Es regelt aber auch die Beziehung zwischen Gott und der Schöpfung. Ja, er ist der Schöpfer und die Schöpfung ist abhängig von ihm. Es regelt auch die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Ja, das finden wir auch in 1. Mose 2. Nämlich auch eine Abhängigkeit, eine Rolle Unterschiede, obwohl sie wesensgleich sind, sind sie in Rollen doch unterschiedlich. Das finden wir auch in Garten Eden geregelt. Und wir finden auch die Beziehung zwischen Mensch und Schöpfung. Was hat denn der Mensch mit der Schöpfung zu tun? Heutzutage viele von den vielleicht eher Jugendlichen, ja, was haben die mit der Schöpfung zu tun? Wenn sie nicht bei Fridays for Future sind, dann haben sie meistens nichts mit der Schöpfung zu tun, sondern sie schmeißen halt einfach ihre Flaschen raus, ihren Müll irgendwo in die Gegend. Alles um sie herum existiert nur für sie halt. Sie können es verwenden und gebrauchen, wie sie wollen, der Rest ist dann vollkommen egal. Die Fridays for Future-Leute, die sind dann eher auf der anderen Richtung. Sie denken, dass sie Gott sind und die Schöpfung retten müssen. Aber wie hat denn Gott die Beziehung zwischen Mensch und der Schöpfung gemacht? Der Mensch soll was mit der Schöpfung machen. Soll sie bewahren, ja. Und wir sehen es im Garten Eden ausgeschrieben, wie. Er sollte den Garten bebauen. Er sollte schauen, dass das weiter funktioniert. Ja, Gott hat das gemacht und hat es ihm gegeben, dem Menschen. Und deswegen ist es eigentlich nicht egal, wie wir mit der Umwelt umgehen. Aber das ist ein anderes Thema. Keine Angst, ich wähle nicht die Grüne. Aber das ist einfach nur eine Konsequenz, die auch damit herauskommt. Adam wurde erschaffen und Eva wurde erschaffen. Und wir lesen da auch Worte wie er bildete, er blies. Ja, das sind alles Dinge, die die schöpferische Kreativität mit sich bringen. Und trotzdem, obwohl das das Muster ist für wie Gott sich die Welt vorgestellt hat, ist der Garten Eden doch noch nicht perfekt. Woher wissen wir das? Bitte? Weil Adam und Eva gefallen sind. Ja? Der neue Himmel und die neue Erde, die wir in der Offenbarung lesen, die ist perfekt. Da wird es keine Sünde mehr geben. Aber im Garten Eden gab es eben diese Möglichkeit noch. Okay, aber um das ein bisschen abzukürzen, es regelt eben Beziehungen und das Garten Eden ist das Muster für diese grundlegenden Beziehungen und zeigt, wie wichtig der Garten Eden auch für solche Dinge sind. Und dann der zweite Punkt, den wir dazu nennen müssen, ist, dass die Idealsituation vorstellt. Das hatte ich gerade schon gemacht. Also der Garten Eden macht eben deutlich, wie Gott sich die Welt vorgestellt hat vor dem Sündenfall. Hier sind wirklich alles in Harmonie. Die Gesetzmäßigkeiten, die Beziehungen und alles das miteinander. Und somit ist das Muster für alles. Ja, wir könnten jetzt ein paar Beispiele aus Markus 10 zum Beispiel oder 1. Korinther 11 anschauen, wo die Autoren des Neuen Testaments auf die Ordnung aus dem Garten Eden zurückgegriffen haben und gesagt haben, das war schon immer so. Deswegen ist es gut so. Also es ist auch im Neuen Testament durch die Autoren anerkannt, dass der Garten von Eden eine Idealsituation, ein Muster darstellt. Da finden wir eben die Kreativität Gottes, die Schönheit Gottes, die Vielfalt und die Art und Weise, wie er sich alle Beziehungen vorgestellt hat. Wie kommen wir jetzt dazu zu sagen, dass der Garten Eden ein Muster für die Musik ist? Das dürft ihr mal raten. Wie kann der Garten Eden ein Muster sein für uns?
Ja, ja. Haben wir dem Hiob am Ende, das heißt, dass die Morgensterne miteinander jubelten?
Genau, ja. Da, wenn wir davon ausgehen, dass das die Engel meint und sozusagen die, das würde ja bedeuten, dass Gott die unsichtbare Welt, die Engelwelt erschaffen hat, bevor die Erde erschaffen, das Materielle, und dass sie das mit anschauen und dann jubeln und singen, ja. Musik ist auf jeden Fall mit dabei. Wer hat denn Musik erschaffen? Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer. Gott hat Musik erfunden. Und was ist denn Musik? Das wird eigentlich beim anderen Seminar gelandet. Aber sagen wir mal, Musik ist ja die Art, wie sie funktioniert. Die Art, wie sie funktioniert. Es ist ja eine Kombination von dem, wie Gott den Menschen geschaffen hat, wie er das wahrnimmt, und den Gesetzmäßigkeiten, die Gott gegeben hat. Ja, Schallwellen, die auf unsere Ohren treffen und wie das alles verarbeitet wird, um das alles zu vereinfachen. Aber all diese ganze Idee, wie das funktioniert, hat Gott sich ausgedacht. Und wie funktioniert Musik am Menschen?
Emotional.
Ist immer emotional. Immer. Es gibt keine nicht emotionale Musik. Also wenn du beim nächsten Mal hört, wir dürfen Musik nicht emotional machen, das ist, dann darfst du keine Musik haben. Das geht nicht. Und dann werden manche auch emotional. Aber also so hat Gott das geschaffen. Ja? Wir könnten da, Ralf kann uns da einiges mehr darüber erzählen, über die ganzen Pfade, wie das ankommt im Menschen. Aber bevor diese Information, die durch dein Hirn verarbeitet wird, oder durch die Schallwellen, die auf dein Ohr treffen, dein Hirn verarbeitet werden, gehen die erstmal an anderen Dingen vorbei, wo deine Emotionen angeregt werden, dein Körper angeregt wird und erst dann kommt es zum Verstand am Ende. Das ist, wie Gott das geschaffen hat. Das hat nicht der Satan sich ausgedacht, das hat der Mensch sich nicht ausgedacht, das ist, wie Gott das gemacht hat. Und deswegen ist das eben auch gut so zu sehen, dass das so ist, ja, dass Musik emotional ist. Deswegen streiten wir uns übrigens auch, weil es sehr subjektiv wahrgenommen ist. Es gibt keinen objektiven Standard für Musik. Auch wieder ein anderes Seminar, aber das sei mal dahingestellt. Okay, Gott hat die Musik erschaffen. So, wenn wir jetzt alles das zusammenwürfeln und zusammen komprimieren, was wir bis jetzt gesehen haben, bedeutet das was? Wenn Gott die Musik erschaffen hat, was muss ich denn in der Musik erwarten? Schönheit. Kreativität, Vielfalt, Exzellenz. ich muss das darin erkennen. Wieso? Wieso hat Gott denn die Musik erschaffen? Um sich zu verherrlichen. Um sein Wesen darin zu verdeutlichen. Wie? Durch diese Dinge. Durch Schönheit, durch Vielfalt, durch Exzellenz, durch all diese Aspekte. So wie der Rest der Schöpfung das halt eben auch tut. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Eigentlich müssten wir jetzt nicht eine Dreiviertelstunde dafür brauchen, aber wir müssen das aufrollen, damit wir das wieder verstehen. Weil in unserem funktionellen Denken haben wir das ein bisschen verloren. Wir haben die Kreativität und die Schönheit und die Vielfalt in der Musik verloren, aus diversen Gründen. Das ist natürlich auch sehr komplex. Und die ganze die Musik ist ja Teil von was für einer größeren Kategorie? Kunst, ja, also die ganze Kunstgeschichte. Das ist ein total unterbelichtetes Thema übrigens, wie der Christ mit Kunst umgeht. Für viele Christen ist Kunst was Böses. Wir denken an, keine Ahnung, Andy Warhol, und das ist auch nicht gesund. Also es gibt auch wirklich kranke Sachen. Aber dieses ganze Kunstthema, wieso existiert es überhaupt? Kann ich als Christ in ein Kunstmuseum gehen und kann Gott dort verherrlichen? Ja. Wieso? Weil ich seine Abdrücke in der Kreativität finden kann. Es ist nicht alles gesund, es ist nicht alles sehr hilfreich für mich, individuell, aber grundlegend und absolut gesehen gibt es da kein Verbot dafür, weil es eigentlich, Gott hat es alles erschaffen, damit auch er verherrlicht wird. Unser Leben ist nicht nur dann wert, wenn wir Bibel lesen. Das ist unser allererstes Ziel. Aber ich kann Gott auch anbeten und verherrlichen in all den anderen Sachen, außerhalb meiner Religiosität. Ich kann zum Beispiel ihn auch verherrlichen dadurch, dass ich mich mit Kunst beschäftige und sehe, wie gewaltig seine Vielfalt ist. Genauso wie ich in die Natur hinausgehe und das genau das Gleiche mache. Damit haben wir kein Problem, aber bei Kunst haben wir dann schon eher ein Problem. Und das ist bei Musik eben genauso. Also der Kreativität und der Vielfalt darf es eigentlich nicht mangeln. Und das ist auch eben, was wir als dritten Punkt dann im Alten Testament und im Neuen Testament finden. Das ist die dritte Erkenntnis. Diese Erkenntnis, die wir gerade gewonnen haben, dass die Schöpfung, der Schöpfungsbericht, der im Garten Eden seinen Höhepunkt findet, ist das Muster für die Musik. Und darin finden wir die gleichen Dinge, die wir auch in der restlichen Schöpfung wiederfinden. Und das finden wir im Neuen Testament und im Alten Testament wiedergespiegelt. Ich nenne mal ein Beispiel, Tempelmusik. Ja. Ich habe euch aufgefordert, das mal anzuschauen, mal die ganze Struktur, wie David die Musik aufgebaut hat und wie Salomo sie verwendet hat für die Tempeleinweihung. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, ja, David hat das halt aufgebaut und das war nicht so gut vielleicht, ne, weil ist ja nur beschreibender Text. Und dann sehen wir aber, unter der Tempeleinführung steht explizit, dass Salomo die Musik Davids verwendet hat, um Gott anzubeten, und die Herrlichkeit des Tempels, die Herrlichkeit Gottes erfüllte den Tempel, steht dort in 2. Chronik 7, ist es, glaube ich. Heißt, das, was dort stattgefunden hat, hat Gott gefallen. Weil was macht denn Gott mit Sachen, die in seinem Tempel passieren, die ihm nicht gefallen? Es wird gern mal mit Feuer aufgeleckt. Ja. Also wenn die Herrlichkeit des Gottes im Tempel wirklich stattfindet und das, was da geschehen ist, in Ordnung ist, dann wissen wir, okay, zumindest das ist in Ordnung. Und so finden wir diese ganze Struktur, diese ganze Streben nach Exzellenz, dieses Streben nach Vielfalt und auch Schönheit. Und davon können wir übrigens auch lesen, ja, in 2. Chronik 5, 11 bis 13 zum Beispiel, lesen wir davon, dass Sänger und Musiker kombiniert, zu einer Stimme sich kombinierten. Und das waren vor allem eintönige Hörner, die dabei waren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Blasorchester gehört habt. Das ist nicht mal ganz einfach, dass die in einer Stimme singen, nicht wahr? Ja, einer Stimme tröten, alle zum gleichen Punkt. Und das, was da beschrieben ist, ist einfach eine Sprache, die Lieblichkeit und Schönheit auch ausdrückt und die zeigt, dass das auch geübt war. Das war nicht zufällig, sondern das war wirklich dagegen Exzellenz einher. Wir sehen auch die Vielfalt, wenn ihr euch die Tempelmusik anschaut, von den Stimmen bis zu den Instrumenten, Schlaginstrumente, Streichinstrumente, Blasinstrumente, finden wir eine große Vielfalt wieder an Stilistiken, an Musikinstrumenten. Stilistiken sehen wir dann im Psalmen wieder. Also die Struktur war offensichtlich Gott gefällig im Tempelmusik und hat ihn dadurch verherrlicht. Wenn wir im Neuen Testament dann Kolosser 3, 16 und 17 anschauen, finden wir genau das Gleiche wieder. Ja, wir lesen dort, schaut euch mal Kolosser 3, 16 an. Wir haben ja gehört schon, dass das Wort des Christi der Auftrag ist von Musik in der Gemeinde. Er soll es widerspiegeln. Und wie soll das passieren? Durch Lehre und durch Ermahnung und durch Musik. Und wie soll die Musik aussehen?
Singt einander Psalmen.
Okay, also Psalm nicht nur. Wer hat hier aufgehört zu lesen? Der tue Buße. Also es ist nicht nur Psalm. Ja, Lobgesang, geistliche Lieder. Psalm, Lobgesang, geistliche Lieder. Das ist eine Beschreibung vom konkreten Psalm zum Allgemeinen, die geistlichen Lieder und alles dazwischen. Also du findest eine große Vielfalt. Und selbst wenn wir die Psalmen nehmen würden, ist da eine große Vielfalt inkludiert. Von Stilistik, von Instrumenten und so weiter. Also es ist alles inkludiert und alles im Neuen Testament auch wiederzufinden. Aber achtet mal noch auf was anderes. Lasst das Wort des Christus in euch wohnen. Wie? Reichlich. Was ist denn das für eine Beschreibung? Nee? Das ist nicht häufig und immer. Das ist eine Qualitätsbeschreibung, oder? Das soll reichlich in uns wohnen. Geht mal weiter. Der Punkt ist, hier gibt es Qualitätsbeschreibung. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Das wäre noch eine andere, je nachdem, wo die hingehört. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lob, Gesängen und geistlichen Liedern dem Herrn. Wie?
Lieblich.
Was ist denn lieblich? Schön. Hier sehen wir das genau das gleiche Prinzip wieder. Es soll schön sein. Es ist nicht nur funktionell. Hätte er sagen können, singt dem Herrn. Aber er sagt sogar, singt ihm lieblich. Und das Weitere, was danach kommt in eurem Herzen, ist eigentlich mit eurem Herzen, das heißt mit dem ganzen Menschen, der dahinter steckt. Das ist die Emotionalität, die Qualität wird dadurch beeinflusst. Du hast eine Frage? Genau, das wäre auch wieder ein anderes Seminar, die ganze Parasprache, ja, so viele Seminare hier drin. Ist die ganze Art und Weise, wie ich etwas rüberbringe, spricht Bände, nicht wahr? Wenn ich singe, Freude, große Freude, leuchtet aus der... Ja, was kommuniziert das? Freude? Nein. Meine Parasprache kommuniziert genau das Gegenteil. Egal, was die Worte sagen und egal, wie toll die Musik ist. Also die Art und Weise, wie ich etwas rüberbringe, wissen wir auch in der Wissenschaft in der Zwischenzeit, dass das einen größeren Teil unserer Kommunikation ausmacht, als die Worte, die wir sagen. Und jeder, der verheiratet ist, weiß das. Ja? Es geht nicht immer nur darum, oder es geht nicht fast nie darum, was du sagst, sondern es geht darum, wie du das sagst, was du sagst. Viele haben sich schon ihre Hände verbrannt daran. Erzähl uns mehr, ja genau. Das neue Seminar. So viele Seminare. Also genau, in Kolosser 3, 16 finden wir eben qualitative Sprache, das ist der Punkt. In Epheser 5, 18 auch nochmal, schaut euch das kurz noch an. Wir fliegen hier wirklich über wichtige Teile rüber. Wer noch mehr möchte, kann später zum anderen Seminar kommen, da sind wir in Epheser 5 mehr. Auch da finden wir qualitative Beschreibungen, ästhetische Beschreibungen, wie das alles von sich gehen soll. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Das heißt, wer kontrolliert dich? Ja, Gottes Geist soll dich kontrollieren, nicht andere Dinge. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen, geistlichen Liedern und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Auch wieder diese Beschreibung. Ja, wo die Art und Weise, wie das passieren soll, ist Gott nicht unwichtig. Und das ist eben der ganze Punkt hinter dem, ist, deswegen hat Musik mit dem Garten Eden sehr wohl etwas zu tun, weil der Garten von Eden eben ein Muster, ein Vorbild ist, wie Gott sich die Schöpfung vorgestellt hat, wie Gott sich die Welt und die Beziehungen zwischen Menschen und Umwelt und alles das, was Gott erschaffen hat, vorgestellt hat. Und wir finden dort eben dieses Verlangen von Gott, dass die Dinge, die er erschaffen hat, ihn widerspiegeln sollen in seinem Wesen. Und wie er es erschaffen hat, ist eben diese Vielfalt und Exzellenz und das Streben nach Schönheit und Kreativität. Und das übersteigt oft leider die Art und Weise, wie wir da rangehen. Wir denken oft eher funktionell. Ja, es ist ein Dienst, den ich verrichten muss. Es ist, ich darf ja nicht emotional sein, ja, weil dann wäre ich charismatisch. Ich bringe den Geist der Charismatik in die Gemeinde. Übrigens, wer solche Worte verwendet oder verwendet hat, der macht sich selber zum Mystiker. Habe ich schon mal überlegt, wie der Geist der Charismatik in die Gemeinde kommt? Ich meine, das macht keinen Sinn. Es sei denn, ich glaube an irgendwelche Geister. Wie kommt denn falsche Lehre in die Gemeinde? Bitte? Durch das Wort. Ja, durch die Worte oder die fehlende Worte. Ja, wie das oft in dem, was wir dann, gegen was wir schießen wollen, ja, der Fall ist. Ja, wenn ich Musik habe, die sich großartig anhört, aber eigentlich inhaltlich gar nicht großartig was rüberbringt, da kommen dann falsche Ideen rein oder nicht die richtigen Ideen rein. Aber der Geist der Charismatik kommt nicht in die Gemeinde. Es gibt keinen Geist der Charismatik. Ja. Das wäre Aberglaube. Aber der ganze Punkt ist, dass eigentlich haben wir hier viel mehr Vielfalt. Und zur Vielfalt gehören halt eben auch die ganzen Instrumente und Stilistiken, die wir in dem Psalm wiederfinden. Und da ist das ganze Spektrum mit drin. Schlaginstrumente, Zupfinstrumente, Blasinstrumente, alles da. Das Problem ist nun wieder, wenn wir zurückrudern auf das, was wir angefangen haben vorher, unsere Diskussionen drehen sich meistens eben um die falschen Dinge. Unsere Diskussionen drehen sich um Instrumente und Stilistiken. Aber das ist nicht, um was es bei Gott geht. Sondern eben die Vielfalt von diesen Gaben, die Gott den Menschen gegeben hat. Und jeder Mensch kann ja musikalisch sich betätigen, nur weil Gott ihm diese natürlichen Gaben gegeben hat. Die sollen sein Ebenbild widerspiegeln. Das heißt, die Dinge, die ich mache, sollte ich gefälligst schön machen. Wieso? Damit ich sein Wesen akkurat widerspiegle. Wenn ich es explizit nicht mache, obwohl ich das weiß, was wäre denn das? Das wäre Sünde. Wenn ich weiß, dass ich eigentlich Gott am besten widerspiegle, wenn ich es schön und exzellent mache und kreativ bin dabei, dann ist es eigentlich eher ein Problem. Nun, dann kommt das zweite Seminar rein später. Wir haben diese ganze Freiheit nicht nur bekommen, sondern eigentlich auch befohlen bekommen zu benutzen, um Gott wiederzuspiegeln in Schönheit und Exzellenz. Und es gibt aber Schienen, auf denen das läuft. Und die Schiene, auf der das läuft, ist nämlich, dass es zur Erbauung von dem Nächsten da sein soll. Und deswegen ist die Grenze, die Gott setzt. Ja, es ist nicht eine kategorische Grenze, wo es böse und gute Musik gibt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dieses Buch gelesen habt. Böse Musik, gute Musik. Der Titel allein zeigt schon, brauchst du nicht weiterlesen, das ist schon, die Prämisse ist schon falsch. Das heißt, alles, was da hinterherkommt, ist eigentlich nicht richtig. Weil Musik an sich kann nicht, also nur Musik alleine ohne Worte ist immer neutral. An sich. Wie ich das wahrnehme, ist wieder was anderes. Aber die Musik an sich kann nicht gut oder böse sein. Ich würde ja moralische Werte der Musik zuschreiben. Das geht nicht. Ne? Ich kann nur persönlich darauf reagieren. Also das ist nicht der Punkt. Der Punkt, den Gott eben machen möchte, ist, die Musik soll ihn widerspiegeln in der Kreativität, in der Schönheit, in der Vielfalt, in all den Dingen, die wir auch in der Natur sehen. Und es muss trotzdem diese Grenze haben von, es muss den Menschen um mich herum dienen. Und das ist dann wieder eine Sache von Fall zu Fall. Aber ich kann kein Argument bringen und sagen, das Klavier ist vom Teufel. Das habe ich einfach kein Argument dafür. Das ist kein biblisches Argument. Oder die Stromgitarre, ja, die bringt mich zum Sündigen. Wenn das ein Problem ist, dann wir haben Seelsorge. Ja? Das ist ein pastorales Problem. Und es gibt tatsächlich Menschen, bei denen es ein Problem ist. Und ich habe da auch absoluten Respekt dafür. Ja? Ich kann es auch verstehen, wieso Menschen mit solchen Sachen kämpfen. Weil sie Erfahrungen haben, wiederum Musik, und mein Umgang damit ist sehr individuell. Ich hätte da ein gutes Beispiel, was wir wieder verwenden, von einem ehemaligen Satanisten. Aber das brauchen wir nicht, also sonst gebe ich die besten Schüsse weg hier. Aber auf jeden Fall, der ganze Punkt ist der, dass, wie ich Musik wahrgenommen habe und erfahren habe, das macht macht meine Interpretation aus. Aber Musik an sich ist das eben nicht. Ich hoffe, wir haben das gesehen, dass dieses ganze Argument dafür, dass wir diese Bandbreite haben und nicht diese Enge, zu der wir tendieren, wenn ihr euch die ganzen deutschen Vorträge und Bücher anschaut zu dem Thema, ist es immer eine Enge. Das ist eigentlich nicht was Gott gefällig ist. Und somit sind eigentlich die ganzen Argumente, die ja auch nie wirklich belegt werden, dass hier Pop, Rock und Jazz wird ja immer verwendet, irgendwie ja, so als irgendwie rotes Tuch reingeworfen. Das sind einfach die falschen Argumente. Einfach von vornherein schon, weil Stilistiken nicht das Ding sind, nicht das Thema sind. Das wäre auch ein eigenes Seminar wert. Sondern eben, dass der Garten von Eden und die Schöpfung, diese Vielfalt und die schöpferische Kreativität uns als Grundlage gibt. Hoffentlich habt ihr das ein bisschen gesehen. Das heißt am Ende aber auch, dass der Status quo, in dem wir sind, nie in Ordnung ist. Ich kann mich nicht im Status quo ausruhen und kann sagen, hey, es funktioniert ja irgendwie. Sondern ich muss immer schauen, dass ich, um Gott zu verherrlichen, noch mehr danach strebe. Nicht um professionell zu sein notwendigerweise oder alles so gut wie möglich zu machen, damit man mich gut anschaut, sondern damit Gott alle Ehre wiederkommt. Und deswegen, und damit schließe ich, sollten die Christen die beste Musik machen. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für dein Wort und die Erkenntnis, die wir daraus auch erlangen. Wir sind dir dankbar, Herr, für die Wunder, die du in deinem Gesetz, aber auch in der Natur um uns herum gegeben hast. Schenke uns, Herr, dass wir nicht aus Faulheit und Selbstzweck mit Status quo zufrieden sind oder mit Halbherzigkeit in die Dinge herangehen oder Gleichgültigkeit, sondern dass wir das, was wir tun, wirklich zu unserem Besten tun, damit wir deinen Namen verherrlichen können, dass wir eine Exzellenz an den Tag legen, nicht um uns ins Zentrum zu stellen, sondern um deine Exzellenz zu zeigen, dass wir uns um Schönheit kümmern, nicht weil wir darin schwelgen wollen, sondern weil wir dich dadurch verherrlichen wollen und den Menschen zeigen wollen, wie vielfältig und gewaltig und groß und einfach unglaublich du doch bist. Schenk uns, Herr, diese Sicht, dass wir nicht mit menschengemachter Religion an die Musik herangehen und Dinge begrenzen wollen, weil sie uns für einfacher erklärt sind, sondern dass wir wirklich aus deinem Wort mit der richtigen Grundlage heraus die richtige Perspektive erlangen. In deinem Namen wollen wir dich all diese Dinge bitten. Amen. Danke, dass ihr da wart. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich bin jetzt noch ein paar Minuten da, dann geht's wieder rüber. Geht's 16 Uhr weiter, ne? Drüben im Stadthaus, glaube ich. Ja. Was ist denn harmonisch? Ist nicht objektiv.
Ich kenne kaum jemanden, der sagt, finde ich schön, zum Beispiel.
Ja. Also, wenn wir mal bei der Kunst bleiben, kennt ihr Expressionisten in der Kunst?
Ich meine jetzt bei
Musik. Ja, aber ich meine, das ist das gleiche Argument im Endeffekt. Monet oder ich glaube Impressionist sogar, mir auch egal. Auf jeden Fall die Art und Weise, wie das gemacht wird, das spricht unterschiedliche Menschen unterschiedlich an. Ich mag zum Beispiel Monet sehr, die Art und Weise, wie er Dinge darstellt, ist emotional ausgedrückt und das aber nicht genau. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, das ist der größte Humbug, ja, die halt eher Realisten sind, die wollen konkrete Sachen haben. Es ist nicht objektiv, das ist der Punkt, es ist subjektiv. Und wenn du dir, ist nicht die Frage, das ist wie das ist, weil jeder bewertet das anders. Wenn wir jetzt bei Musik zum Beispiel mit Harmonie und Disharmonie nehmen, das ist auch wieder so eine Sache. Weil wo in der Musik gibt es keine Disharmonie? Das ist immer, was ist damit gemeint? Was ist mit Disharmonie gemeint? Reden wir über ein Stück mit nur Tritonus die ganze Zeit und vielleicht kleinen Sekunden, die sich clashen? Wenn man das mit Absicht macht, klar kann man jemanden damit nerven und das ist dann vielleicht nicht mehr schön.
Ich meine, so ein Extrembeispiel.
Ja, aber wir gehen nicht von den Extremen aus, sondern wir gehen von den Regeln, von dem Normalfall. Ah, okay, ja. Nee, also natürlich kannst du das verhunzen, ja. Und seit dem Sündenfall verwendet der Satan ja die Dinge, die Gott gut gemacht hat, und dreht sie ein bisschen herum. Aber wie ich Dinge grundlegend wahrnehme, gerade bei was Kunst angeht, ist sehr individuell. Dem einen gefällt das mehr, dem anderen. Es gibt eine gewisse, sagen wir mal, vielleicht Kultur, vielleicht auch kulturell abhängig, eine gewisse Spannbreite von Objektivität, was ich vielleicht als friedevoll empfinde oder was ich als, vielleicht nennen wir mal friedevoll empfinde. Das ist ein bisschen anders in allen anderen Kulturen. Aber das ist auch nicht objektiv. Das ist halt eher für die Gruppe von Menschen vielleicht. Und da wird leider heutzutage oft viel argumentiert darüber, ja, das ist ja natürlich, das sei objektiv. Wer sagt das? Also ich habe letztens wieder ein Argument gehört, dass mir jemand gesagt hat, über weshalb Jazzmusik schlecht ist und böse ist. Total abgekürztes Argument. Ja, das kommt aus Afrika, aus den animistischen Rhythmen. Da sind so viele Fehler in diesem ganzen, in diesem ganzen Gespräch drin. Da muss man einfach jedes Einzelne schon mal aufklamüseln. Also unser Verlangen ist immer irgendwie nach objektiven Standarten, weil das macht unser Denken einfacher. Aber in Kunst und Musik gibt es keine Objektivität, was das angeht. Sondern das ist schon wirklich sehr individuell. Und das macht es ein bisschen schwerer, dieses Feld. Und deswegen streiten sich ja auch so viele darüber. Möchtest du noch was dazu sagen?
Im Tempel gab es blaue Granatäpfel.
Ja, es gibt bestimmt Leute, die keine Granatäpfel mögen und auch blau nicht mögen. Ja, oder auch du siehst ja auch selbst in der Farblehre, ja, du siehst ja auch Dinge, die sich beißen. Aber die werden verwendet für Kunst auch. Genauso in der Musik ja auch. Du verwendest zum Beispiel Dinge, die an sich, wenn du sie die ganze Zeit nur verwenden würdest, störend sind. Ja? Wenn du kleine Sekunden die ganze Zeit spielen würdest. Aber das kannst du auch schön machen. Ja? Ich bin Klassik-Fan und früher habe ich gern Arvo Pärt gehört. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist so minimalistische Musik, die ganz viel so mit so Reibereien auf weit in entfernten Oktaven spielt. Und es ist einfach schön gemacht. Für nicht alle ist das so schön. Also es ist einfach, es ist nicht objektiv, ja, das ist eine schwierige Frage.
Es gab, glaube ich, im Mittelalter, korrigiert mich, wenn das falsch ist, da war es so, da war früher alles in Quintabständen gesungen, die Kammermusik.
Ja.
Und die Terz war früher so was Weltliches, das war Dissonanz, die Terz. Die wurde dann umgefügt, weil es einfach so schön klang für viele irgendwo anderen. Aber also, wir haben heute Terzen in unserer Notfallmusik, die Akkorde haben Terzen. Und also, das war früher so. Also insofern, also was Dissonanz ist und was nicht, also das, was wir heute haben, wäre noch nicht mal Musik. Also,
wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht Rassisten sind. Weil ganz viele von den Argumenten haben eine Annahme. Die westliche Musik ist das Nonplusultra, wie sich Gott das vorgestellt hat. Und wir machen uns gar keine Gedanken darüber, dass die Musik, von der er redet, in den Hebräern, das ist ein ganz anderes System. Wenn du in den arabischen Raum schaust, das sind Tonabstände und Intervalle anders als bei uns. Uns würde es vielleicht sogar stören. Was ist denn jetzt hier richtig? Aber viele von den Argumenten werden so oft aufgebaut, als ob, und Bach ist wirklich ein hohes Zentrum, aber als ob Bach das wäre, was wir alle nachstreben müssten. Aber das ist halt sehr, sehr limitiert auf meine Kultur.
Und Bach hat ein paar harmonische Wendungen gemacht, die erst im 20. Jahrhundert kamen.
Ja. Und das ist eine andere auch interessante Geschichte, ja, wenn man ein bisschen in die Musikgeschichte schaut. Die Dinge, die wir heute als Klassik vielleicht sehen würden und sagen, oh, das ist ja schön, die waren oft zu ihrer Zeit Rebellen, in dem, was sie gemacht haben. Und viele Leute der damaligen Zeit haben gesagt, das ist die Teufelsmusik. Ja, also wir sind immer Kinder unserer Zeit. Wenn wir aber auf die Prinzipien zurückgehen, sehen wir, und das ist wirklich, da müssen wir noch länger drüber sprechen, auch was das ganze persönliche Wahrnehmen von Musik angeht. Ist eben nicht objektiv. Ja. Es ist schwer Objektivität zu finden.
Könntest du vielleicht dann gleich in dem Seminar ein bisschen darauf eingehen, vielleicht wie das dann in der Gemeinde zu handhaben ist?
Ja.
Weil das ist ja für uns auch die große Frage, wie gehen wir mit dieser ganzen Vielfalt um?
Ja.
Da ist, was dient alles zum Guten für die Gemeinde? Weil das sind ja auch oft Streitpunkte. Nehme ich ein Schlagzeug rein, ja oder nein? Ich bin dafür, du nicht und so weiter.
Ja.
Das wäre vielleicht auch noch hilfreich.
Können wir gerne machen, ja.
Wir wenn du nicht allgemein.
Gerne.
Hat in der Geschichte nicht immer so ein bisschen die Kultur oder die Gesellschaft auch Kunst und Musik geprägt?
Ja, aber nicht nur. Es hat auch die Kirche die Kunst und Musik geprägt. Es ist nicht immer nur, dass die...
Das heißt dann ja schon, dass es zwei verschiedene Wege oder Bahnen gibt. Das
ist ja, also es gab, es ist je nach Zeit wahrscheinlich, und da bin ich jetzt nicht der absolute Experte drin, vielleicht kannst du da mehr dazu sagen, aber wenn wir uns mal die mittelalterliche Zeit nehmen, wo die Kirche ja sehr großen Aspekt an Kunst hatte, die hat die Kunst natürlich extrem beeinflusst und auch die Musik extrem beeinflusst.
Es gibt ein gutes Buch von Francis Schaeffer, Wie können wir denn leben? Da beschreibt er den parallelen Bereich zwischen Kunst, Kultur, Geschichte und Kunstgeschichte. Und wie das zusammenhängt.
Übrigens, Francis Schaeffer ist eine sehr gute Quelle, die ihr lesen könnt. Sowohl das Buch, Wie sollen wir denn leben? Als auch Kunst und die Bibel. Das ist ein Buch, wo er beides vergleicht. Es ist unglaublich eng an Gedanken, also es ist unglaublich komprimiert. Man muss wirklich Zeit haben, um das zu durchdenken. Aber es ist wirklich sehr gut. Und darüber müssen wir uns alle Gedanken machen. Und das ist mein ganzes Anliegen, ist, dass Musiker müssen Theologen sein. Die müssen verstehen, weshalb sie machen, was sie machen und wer sie sind. Und auch verstehen, dass sie aber auch auf der gleichen Zeit Künstler sind und Freiheiten haben, die Gott verherrlichen. Wir tendieren dazu, als Menschen immer alles zu eng zu machen. Das ist im Endeffekt unser Verlangen nach Gesetzlichkeit, weil das macht unser Leben einfacher. Wir müssen nicht jedes Mal nachdenken, hier haben wir 5 Punkte und so ist es halt. Aber so ist nicht, wie Gott funktioniert. Gott sei Dank vielleicht sogar so.